Ich möchte mal beginnen, oder ich beginne jetzt. Es wird sicherlich einige Veranstaltungen geben, die ich mit Dateien verbinden werde. Also mit Argumentation ist nicht alles für Sie. Nur ein Exemplar, bitte. Und dann weiterreichen. Und dasselbe ist auch hier. Ein Exemplar weiterreichen. Ich weiß jetzt nicht, ob das reicht. Also ich habe jetzt nicht durchgezählt, sondern ein paar dazugekommen. Okay. Also es werden einige Sitzungen geben mit Schaubildern, vielleicht auch mit Videos, müssen wir mal sehen, wie das so ist. Es werden auch einige Texte im BSCW sein. Also jetzt mal gucken, ob wir das mit der Dokumentation, mit der Videodokumentation verbinden können. Diese Texte dürfen wir noch, also gescannt, wenn es Fremdtexte sind, wenn es nicht meine sind, dürfen wir noch bis September im Netz lassen. Das haben Sie vielleicht schon in anderen Zusammenhängen, Lehrveranstaltungen mitbekommen. Also wenn Sie diese Texte benötigen und wenn Sie sie gerne hätten, brauchen, dann laden Sie sie runter und drucken Sie sie aus. Bis September geht das noch, danach ist es strafbar. Also versuchen wir, die Strafbarkeit zu umgehen und ja. Also ich gehe mal davon aus, dass die Copyright-Regeln genau so verfasst sein werden, dass es dann strafbar sein wird. Zum Autor, da kann man viel darüber diskutieren, das können wir vielleicht auch nochmal als Teil der Diskussion hier nehmen, aber das eher später, dass wir sehr zum Semesterende auch nochmal über die derzeitigen medienrechtlichen Aspekte und so weiter diskutieren, Copyright, Privatheit und so weiter, dass wir sowas mal aufgreifen. Okay. Das, was ich mit Ihnen machen möchte, ist in diesem Papier kurz angesprochen, dass das Bild der Pfeilspitzen, der Pfeile und so weiter als Deckblatt hat. Warum es das hat, das werde ich später noch erläutern. Der wichtigste Einstieg oder der wichtigere Einstieg heute ist dieses einfache Blättchen. Hat das jeder? Ist nichts mehr angekommen? Dann bitte hurtig weiterreichen. Okay. Ja, es ist ein einzelnes Blatt und dann gibt es dieses geheftete Kurz-Klein-Konvolut. Ist nichts mehr da? Ja, tut mir leid. Ich habe nachgefragt, wie viel brauchen wir? Okay, brauchen wir mehr. Gut, nächste Woche. Ja. Wir können nachher, ich habe jetzt den Zettel leider liegen lassen, nochmal alle bitten, oder ich bitte Sie mal alle, dass Sie Name, Matrikelnummer und E-Mail-Adresse angeben, sodass Sie freigeschaltet werden können für das BSCW. Kann das einer beginnen mit einem Zettelchen und einfach draufschreiben? Wer fängt an? Wer spendet der Universität ein leeres DIN A4-Blatt. Super, okay, gut. Kommen wir zur Veranstaltung. Die Veranstaltung läuft unter keinem Titel. Ach so, da. Ach, da sind ja noch welche. Davon haben Sie alle jetzt? Oh, so interessant. Okay. Die Veranstaltung läuft unter dem Titel Medien und Medialität und ich möchte heute kurz erläutern, was dieses Themenspektrum Medien und Medialität mit Anthropologie zu tun hat oder warum ich das so formuliert habe oder warum wir das innerhalb des Instituts so formuliert haben. Und habe, um das ein bisschen schlüssiger zu machen, ich hoffe, dass das mir auch gelingt, das schlüssig zu machen, habe diese Skizze, die ich händisch erstellt habe, egal, manchmal ist das auch schön, so was zu schreiben, zu machen, unter dem Titel gesetzt, die großen vier der Medienforschung. Mit diesem Gesichtspunkt, die großen vier der Medienforschung, sind völlig unterschiedliche wissenschaftliche Traditionen und wissenschaftliche Methodiken verbunden. Wenn wir also von Medien reden oder von Medialität reden, reden wir keineswegs von einem einheitlichen Block, schon gar nicht einheitlicher Block von Medien. Und wir reden auch nicht von einer Einheitlichkeit der wissenschaftlichen Methodik, der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Medien. Das erstmal als Vorspann. Das, was Sie alle kennen, ist, ich versuche das mal ein bisschen zu aufzulösen, was Sie alles kennen, ist ein, das wollte ich einen schwarzen nehmen, okay, ist ein Forschungszusammenhang, der, guten Tag, ist ein, ich fange mal, ne, machen wir weiter, ist ein Forschungszusammenhang, der entweder als Mediennutzung, na, oder als Medienwirkung bezeichnet wird, oder Nutzungsforschung und Medienwirkungsforschung. Methodisch ist damit verbunden, dass Sie wissenschaftlich also eine Person nehmen. Auch das ist der Dauerbrenner, an den Sie sich gewöhnen müssen. Das werde ich immer wieder, ich werde immer wieder auf den Homo sapiens zurückkommen. Das ist der hier oder der hier. Es ist begründet, sozusagen, ich gehe vom Individuum aus. Und dieses Individuum liest entweder Zeitung, ein Buch, hört Radio, sieht Fernsehen oder nutzt einen Computer. Das ist der Grundbestand soziologischer Medienforschung. Das, was versucht wird herauszubekommen, ist, in welcher Weise das einzelne Menschlein Zeitung liest und das, was in der Zeitung steht, versteht, Fernsehen sieht, Film sieht und so weiter und dann das versteht, was im Film argumentiert wird. Haben Sie schon mal an so einer Forschung teilgenommen? Sind Sie schon mal befragt worden? Gar nicht. Dann fallen Sie jetzt sozusagen aus allen Samples raus, aus allen Untersuchungsgruppen raus. Wirklich nicht? Keine einzige? Oh, was ist denn hier los hier? Müssen Sie entweder schreien, nein! Geht mir nicht auf die Nerven. Durch Tendenz einschlafen. Verstanden? Sie hatten sich gemeldet?
Ich?
Ja, nein?
Ob ich an der Forschung teilgenommen habe?
Ja. Ja?
Ich wurde schon mal gefragt zu irgendwas Städtischem, also städtische Schulen.
Okay. Ja. Das ist also der Ausgangspunkt, also ich mache das ein bisschen deutlicher, ein bisschen stärker, weil es nachher für die weitere Argumentation ziemlich wichtig ist, diese Unterschiede zu verstehen. Der Ausgangspunkt ist in der Tat, dass das Individuum, also Sie, ja ich auch, akzeptiere mich auch als Individuum, dass Sie oder wir alle mit Medien umgehen, dass wir Medien anwenden, dass wir irgendetwas mit denen machen. Und dass dann durch dieses Machen, also durch die Praktik, nennen wir das dann heute sehr schön, nicht mehr Handlung, ne, durch die Praktik, so etwas entsteht wie Meinung, Verhalten, Orientierung und so weiter. Warum heißt das überhaupt Orientierung? Weiß das einer? Ist auch ein komisches Wort. Kommt von Orient. Ja, kommt da.
Richtung?
Ja, ist eine Richtung, ne? Genau, kommt vom Orient. Die Sonne geht auf. Ne? Also, wir sind alle Sonne fixiert, ne? Bei all dem, was wir so denken. Aber egal, eine kleine Randbemerkung. Diese Individualisierung berücksichtigt nicht, wie Zeitung entstanden ist, berücksichtigt nicht, wie Buch entstanden ist, berücksichtigt nicht, wann oder wie Radio oder Fernsehen entstanden sind. Sei es eine Technikgeschichte oder eine Produktionsgeschichte oder eine Entwicklungsgeschichte der Medien, wird dabei nicht berücksichtigt, sondern es geht hauptsächlich um Individualität, wie sie heute existiert oder wie sie heute unter ganz bestimmten Medienbedingungen konstruiert wird. Wer benutzt von Ihnen Computer? Oh, es gibt ja Reaktionen hier. Super. Wer guckt von Ihnen Fernsehen? Oh, fast identisch. Wer hört Radio? Okay. Jetzt kommt die wichtigste Frage. Wer liest noch ein Buch? Oh, gut. Klappt doch. Klappt doch mit den Reaktionen. Aber jetzt in die nächste Frage. Gibt es da für Sie Unterschiede in der Wahrnehmung oder in der Art und Weise, wie Sie Inhalte erinnern?
Ja, es kommt an Inhalt immer gut erinnern, aber auch an visuelle Erinnerungen, eigentlich auch, also wenn ich einen Film gesehen habe oder so. Mhm. Da kommt schon davon, ob es mich interessiert oder nicht. Mhm. Und bei Büchern rede ich meistens davon aus, dass sie mich interessieren.
Das heißt, Sie haben bei Büchern haben Sie ein Interesse, das vorher schon da ist. Also Sie verhalten sich nicht zappend beim Buch, sondern Sie nehmen das als Interesse gesteuert ernst. Okay. Fernsehen auch? Aha. Okay, gut. Ja, ich weiß nicht, wer von Ihnen zuerst, aber ist egal. Können Sie mal ein bisschen lauter sprechen?
Natürlich.
Super. Ja.
Und das dann noch besser verarbeiten, weil Film, das vergesse ich meist relativ schnell.
Aha. Okay. Ja?
Also bei Büchern finde ich, ist der Unterschied, dass ich das irgendwie, dass ich das aktiver lese. Also ich bin aktiver dabei, wenn ich dann gut lese und mich anstrenge. Und, das ist irgendwie bei mir anders, als wenn ich Fernsehen gucke, weil ich da vielleicht währenddessen auch irgendwie was anderes mache oder so. Und deswegen, mich kann ein Buch einfach mehr fesseln als zum Beispiel irgendwie eine Fernsehserie.
Was machen Sie beim Fernseher anders noch?
Ja, zum Beispiel,
Bier trinken. Entschuldigung.
Auch mal auf, um was zu essen oder.
Ja, also okay, gut, essen gehen, was essen holen, nicht Bier holen, aber.
Gleichzeitig am Handy, also ich bin halt nicht so aktiv dabei,
ja.
Wenn ich jetzt ein Buch lese, weil da finde ich,
kann
man nicht so viele verschiedene Sachen gleichzeitig machen. Da konzentriert man sich eher
drauf. Mhm, okay. Nachbarin auch? Ja? Ja. Und Sie?
Das kommt darauf an. Also wenn ich jetzt einen Fernseher gucke, dann würde ich das, aber wenn ich jetzt einen Film gucke, den ich interessiere, da bin ich auch nicht sauber und währenddessen oder wie andere. Es kommt immer auf den Gegenstand, den wir gerade vorzeigen, da kommt es halt drauf an. Und wenn mich das wirklich interessiert, dann ist das jetzt kein Unterschied. Und
okay. Ip, tip, tap, drei noch und dann vier. Okay, gut.
Also beim Lesen ist schon so, dass, was ja auch mit Ton schon gesagt hat, dass egal ob das einen interessiert oder nicht und egal ob das jetzt besonders wichtig ist oder nicht, kann man das eigentlich immer nur ausschließlich machen. Mhm. Nimmt man es trotzdem mehr auf. Das kann schon sein, wenn man irgendwie einen Artikel liest und sich dann denkt, okay, ist doch nicht so meins oder interessiert mich doch nicht, dass man dann aufhört, aber das, was man vorher gelesen hat, bekommt man trotzdem viel mehr mit als eine Fernsehsendung, wenn man währenddessen sich unterhält oder
okay.
Wäsche aufhängt oder
so. Die Frage der Konstruktion von Aufmerksamkeit, ja, okay.
Also ich hätte es jetzt schon eher so gesehen, dass die neue Generation sich eigentlich eher auf Visuelles konzentriert. Deswegen würde ich sogar sagen, dass.
Gehören Sie zur neuen Generation?
Ja, schon. Also es gibt jetzt die neuere Generation natürlich, aber an sich würde ich sagen, dass die Leute sehr viel weniger Bücher lesen als damals, weil die es einfach einfacher finden, sich ein Bild zu merken, anstatt eine ganze Seite zu lesen.
Zumindest der Buchmarkt gibt es nicht her, das Argument. Ja, denn es werden immer, sogar mehr Bücher verkauft in diesem Jahrzehnt als im letzten Jahrzehnt. Nun kann man hier wieder die Diskussion führen, welche Art von Bücher sind das? Ne? Das wäre dann die weiterführende Ebene. Aber okay, also Sie sagen, es gibt eine eine Veränderung des, ich sage es mal in meiner Sprache etwas abstrakter, des kognitiven Settings, also der Art und Weise der Aufmerksamkeitserzeugung und der Aufmerksamkeitsbindung. Ich sage, es ist stärker visuell geworden. Stimmt auch, ja. Viele Ergebnisse deuten darauf hin, ja.
Okay. Mit Bildern ist einfach zum Verständnis als Information, also ohne.
Ja, das, da kommen wir noch später nochmal drauf. Das ist ein besonderes Thema, nämlich die Frage, ob das wirklich schlüssig ist, zu sagen, Bilder sind schneller zu verstehen. Es gab eine Forschung Anfang des 20. Jahrhunderts mit Otto Neurath, Wiener Kreis verbunden, der versuchte, so etwas wie aufklärerische Bilder zu erzeugen oder aufklärerische Ikonisierung zu erzeugen. Enorm schwierig. Mengen darzustellen, Zusammenhänge darzustellen, visuell. Ne? Das ist uns sprachlich geläufiger. Insofern ist es spannend, wie dieses Verhältnis von sprachlicher Wahrnehmung, oder, also von schriftsprachlicher Wahrnehmung und bildsprachlicher Wahrnehmung zu interpretieren ist. Jetzt habe ich noch die... Ja? Aha.
Auch wenn es irgendwelche erklärliche Sachen oder auch sachliche Themen geht, dann spielen auch eine Rolle.
Ja, das ist grundsätzlich ein wichtiges Argument. Nur muss man sich dann auch angucken, welche Art von Emotionalität damit gemeint ist. Ne? Aber ja, es gibt immer bei Erinnerungsleistungen, die affektive oder emotionale Bindung. Immer. Und wir kommen da nicht raus. Das ist eine Art des, man könnte schon fast sagen, der biologischen oder der evolutionären Erinnerungstechnik. Das ist vorgesellschaftlich, vorkulturell. Das ist ein Teil unseres biologischen Erinnerungsvermögens. Sag mal, Angst, Schrecken, Freude, Gelassenheit, Entspanntheit und so weiter als Dimensionen der Erinnerungsfähigkeit ja, zu aktivieren. Ja, oder die aktivieren sich selber. Okay.
Ich wollte eigentlich nur einen Punkt sagen zu der Ausdifferenzierung der Medien, die da aufgezählt werden. Weil bei mir persönlich ist es eigentlich so, dass ich sowohl Zeitung, Buch, Radio als auch Fernsehen alles über Computer mache. Also dass ich lese Texte über mein Smartphone,
ja.
Zum Beispiel für die Uni oder so.
Ja. Müssen Sie Gebühren bezahlen?
Für Fernsehen?
Für Online-Radio?
Für Online-Radio nicht.
Okay, gut. Wer zahlt hier Grundfunkgebühren? Okay, nicht, dass Sie meinen, ich werde von der GEMA bezahlt. Nein! Okay, gut. Das, was Sie angesprochen haben, ist ja die interessante Dimension der Individualisierung von Medien. Und das ist das, was innerhalb der Soziologien in unterschiedlicher Weise der Medienforschung, Mediennutzungsforschung und so weiter, Medienwirkungsforschung herausgeforscht wird. Man könnte sagen, herausgekitzelt wird, wie Individualität, also wie Sie als Personen auf bestimmte Medien reagieren. Das werden wir später nochmal aufgreifen müssen, notwendigerweise, weil ich im Laufe des Seminars sind Sie mir gar nicht, im Laufe der Vorlesung auf Netbots kommen werde und auf bestimmte neurotechnologischen Entwicklungen, die, ja, man könnte schon fast sagen, automatisierte Meinungsprozesse erzeugen oder automatisierte Meinungsbildungsprozesse erzeugen. Und es ist interessant, dann der Frage nachzugehen, in welcher Weise dadurch die Emotionalität, die Affektivität, die Dimension von geschulter, geprägter, soziokulturell geprägter Aufmerksamkeit kommerzialisiert und integriert werden. Das ist deren Job. Das ist der Punkt 1. Der zweite Bereich, den ich hier angesprochen habe, ist der, Sie haben Sie jetzt alles ein Zettelchen? Ja, gut, okay. Ist, bitte? Geben Sie es bitte durch. Da muss die Kollegin nicht hier die ganze Reihe durchlaufen. Hm? Das zweite ist dann das, was ich hier angesprochen habe, mit also rechts oben Querschnittsuntersuchungen, Nutzungsforschung, gesamtgesellschaftlich und so weiter. Das heißt, also die einzelne Medienstruktur, das, was ich als Einzelgerät habe, wird integriert. Ich mache das mal nochmal grob so. Ne? Mache ich mal rot. Ne? Also das ist eins, das ist zwei. Ich schreibe es nicht nochmal hin, Sie haben es ja vor sich liegen. Das Interessante ist dann, wenn dann das, was die Kollegin gerade angesprochen hat, ich mache das jetzt alles nur noch auf Smartphone oder was auch immer, auf Tablet, der Tablet geht nicht immer, aber egal. Dann heißt das, dass die einzelne Medialität, das einzelne Medium, das wir klassischerweise im Bücherschrank haben, in dem CD-Player rumliegen haben, oder ich habe jetzt zu Weihnachten, ist auch interessant, ne? Zu Weihnachten dann einen kleinen elektronischen Transformer bekommen, also von Schallplatte ins Digitale, ne? weil ich mehrere Kisten von Schallplatten unten im Keller hatte und meine Kinder sagten dann immer, ja, die vermodern doch, also okay, höre ich mir jetzt die alten Schallplatten an. Ne? Und so, ne? Da gibt es dann so eine technologische Kombination. Aber diese technologische Kombination ist auch eine Frage der sozialen Kombination, nämlich die Frage, welcher Medienmix, nennen wir es mal so, Medienmix für uns wichtig ist. Und das Entscheidende ist dann wiederum nicht die individuelle Einzelnutzung von Medien, sondern dann wird erforscht, welche Bedeutung die sogenannten Carry-Over-Effekte haben, welche Bedeutung die Durchdringung der jeweiligen Medialität hat. Manche von Ihnen haben gesagt, ja, beim Buch muss ich mich anders konzentrieren als beim Fernsehen. Beim Fernsehen vielleicht wieder anders als beim Film. Oder innerhalb des Fernsehens, bei Serien bin ich anders konzentriert als bei Nachrichten und so weiter und so fort. Diese Mixtur, diese Medienmix, also sozusagen das, was man als Querschnittsforschung nimmt, diese ist wichtig für die Entwicklung, die Erforschung von sogenannter öffentlicher Meinung. Wenn Sie Nachrichten hören, dass die Bundesregierung davon ausgeht, dass in der Bevölkerung ein Grundverständnis für Asylbewerber und so weiter und so weiter und so weiter existiert oder auch nicht existiert oder zu so und so viel Prozenten existiert oder zu so und so viel Prozenten nicht existiert, dann haben die das nicht nur über die Meinung erfragt, also nicht nur auf der Ebene von individueller Meinung, sondern sie analysieren interessanterweise dann auch einen Medienmix, also wo tauchen in welchen Medien, unter welchen Voraussetzungen ganz bestimmte Informationen auf und welche Informationen werden von welchen Bevölkerungsteilen aufgenommen und welche nicht. Das ist die Querschnittssituation. Beides sind relevante, also für Öffentlichkeitstheorien, für Politiktheorien, für Gesellschaftstheorien relevante Forschungszusammenhänge. Die machen wir aber nicht. Aber trotzdem ist es wichtig, dass klar wird, dass es gemacht werden muss, dass es zentral ist in bestimmten Bereichen und dass es sich allerdings grundsätzlich davon unterscheidet, was ich innerhalb der Kulturanthropologie und andere auch innerhalb der Kulturanthropologie als Medialität beschreiben. Da komme ich aber jetzt gleich drauf. Der dritte Schritt, mit dem wir uns nicht befassen, aber der als Differenzierung wichtig ist, ist der links unten dann steht, Längsschnittuntersuchungen. Das heißt dann in methodisch wird das, was wir versuchen zu erforschen, auf bestimmte Korridore bezogen, zeitliche Korridore. Das heißt jetzt die Frage dann, wenn ich den Fernseher nehme, und versuche herauszukriegen, welche Bedeutung TV-Systeme innerhalb von Kulturentwicklung des 20. Jahrhunderts haben, dann muss ich wann anfangen? Circa? Hier ist jetzt interessant. Seit wann gibt es Fernsehen? Erste Geräte? Bitte? Ja, da gibt es die ersten Kathoden-Bildschirme. Dann wird es kommerzialisiert, ziemlich schnell kommerzialisiert, taucht ja die erste Welle der Entstehung einer Fernsehgesellschaft in den USA auf, also 40er Jahre. Und interessanterweise, der da unten gelobt wird, Theodor W. Adorno, da unten, ne? Da gibt es ja das Adorno-Denkmal, die Kiste, ne? Mit Schreibtisch. Ne? Derjenige, der entwickelt seine Medientheorie unter der Voraussetzung, dass er als migrierter, geflüchteter Soziologe dann in die USA kam und dann plötzlich mit etwas konfrontiert ist, was es im Deutschen Reich nicht gab. Da gab es ja nur den Volksempfänger. Okay, und da gab es dann halt auf jeden Fall das Volk mit anderen Empfängern, nämlich Fernsehgeräten. Also eine andere Struktur, und auch da taucht die Diskussion um Visualität, die wir jetzt eben schon gehabt haben, taucht dann da ganz früh auf, welche Art von Manipulation das ist. Das heißt, ich kann dann den Längsschnitt machen von hier TV, sagen wir mal 1940, folgende, ne? Behaupte dann, das sind hier die Menschleins 2017 und stelle dann die Frage, gibt es das überhaupt noch in Bälde? Ja, da hat die Kollegin gesagt, nee, gibt es nicht mehr, weil ich ja mein Smartphone habe. Das Sendeformat TV gibt es da nicht mehr, aber die Companies, die dann noch senden und solche Filme produzieren oder Nachrichten produzieren, gibt es dann immer noch. Das heißt, die werden dann sozusagen kleine apparative Teile innerhalb der digitalen Struktur. Wenn ich dann jetzt, Entschuldigung, ja? Ja, aber Sie können, die Fernseher, die normalerweise in den Wohnzimmern stehen, sind keine Geräte, die interaktiv nutzbar sind. Ja? Dann haben Sie die Situation, dass dann das ZDF, die ZDF-Moderation zu Nachrichten oder Tagesschau-Moderation oder Pro7 oder was auch immer dann sagen, wenn Sie mehr und so weiter wissen wollen, gehen Sie auf www.cha-cha-cha, ich tanze in der Welt herum.de oder irgend sowas. Ne? Und dann verlagert sich das. Das heißt, es ist immer noch das Fernsehen ein System der Einkanaligkeit, dem die Rückkanaligkeit fehlt. Das ist so, wie es früher bei den Shows, einer wird gewinnen oder was auch immer hieß. Und wenn Sie jetzt für diesen Kandidaten sind, ne, dann, und in Dortmund leben, dann gehen Sie jetzt alle aufs Klo und drücken Sie und dann wird dann der Wasserverbrauch, ökologisch völliger Schwachsinn, ne? Der Wasserverbrauch für diesen Kandidaten wird herangezogen und sagt, ja, das ist ja gesund. Und der andere, der wird dann bewertet oder in einem anderen Sendeplatz wird dann gesagt, ja, wenn Sie jetzt für diese Kandidatin sind, dann schalten Sie bitte alle Lichter in Ihrem Haus an. Ab jetzt! Ja? Und dann 5 Minuten und dann wird dann bei dem Stromversorger wird dann nachgefragt, wie viel Elektrizität verbrauchen. Das ist im Moment noch nicht sehr viel anders. Ne? Nur das sind dann die www-Adressen werden angegeben, aber es ist nicht, findet nicht im selben Kanal statt, findet nicht in derselben Medialität statt. Das ist dann bei der Kollegin schon anders, die dann mit dem Smartphone hantiert, da haben wir noch schon andere Bedingungen. Wenn man jetzt, da kommen wir schon zu einem interessanten Problembereich, der für Kulturanthropologie oder für Medienkulturanthropologie interessant ist, nämlich die Langfristigkeit von solchen Prozessen. Wenn ich mich mit Telefonie befasse, in welches Jahrhundert muss ich denn dann zurückgehen, langfristig? Hallo? Ja? 19. Jahrhundert und wann? Haben Sie ungefähr eine Ahnung? Ja, da gibt es aber vorher noch was. Da haben Sie recht, da taucht die Telefonie auf. Ne? Da gibt es vorher die Telegrafie. Mit Telegramm. Und davor gibt es die Telezeichen, die hier heißen interessanterweise nicht Telezeichen, sondern die heißen Morsetechnik, ne, weil es also mit dem Erfinder verbunden wird. Also da kommen wir,
Sie hatten? Ich wollte die 80er sagen.
Also okay, gut. Ne? Das, aber ist ja egal. Ne? Dann gehen wir, wenn ich sage, ich gehe hier auf Teletechnik, Telefon, Telegramm, Telegraph. Sagen wir Mitte 1800, obwohl Morse vorher war und so weiter. Aber egal, sagen wir mal grob. Also in dem Moment, wo ich dann diese Fragen so stelle, muss ich über Medien schon in einer anderen Weise nachdenken. Das heißt, ich habe eine Langfristigkeit und mit dieser Langfristigkeit eine lange Festlegung oder eine lange Erzeugung von ganz bestimmten Verhaltensweisen des Menschen. Hier kann ich sagen, ich habe dann die Behauptung, Individualität beschreibe ich durch das, was im Moment erhoben wird, das, was ich im Moment fassen kann, wie genutzt wird, also wie konkret genutzt wird von dem kleinen Money und der kleinen was auch immer. Gehe ich in diese in die Längsschnittsituation, also die Langfristigkeit, kommt auf einmal so eine Frage auf, wie kommt es denn dann, dass, obwohl wir völlig unterschiedliche Produktionsweisen haben, also von 1840, 1830 bis heute haben wir 3, 4, 5 unterschiedliche Produktionsordnungen. Ne? Von der frühen Manufaktur über Industrialisierungsprozesse, Fabriksystem, Taylorismus, Fordismus, dann unterschiedliche Produktionsweisen, unterschiedliche Produktionssystematiken bis hin zur Computertechnologie. Aber wir können schon sagen, alle diese Gesellschaftsordnungen, alle diese Kulturen haben so etwas wie Telefonie als Grundmuster von Kommunikation, von Fernkommunikation. Heißt das, nur als Frage, jetzt nicht, das müssen wir jetzt nicht diskutieren, ich will nur die Problematik aufmachen, also diese Lehrveranstaltung, heißt das, dass wir Kommunikationstechniken von sozialen Zusammenhängen trennen können, dass diese Kommunikationstechniken sozusagen als zusätzliche Kodierung existiert und über die Zeit hinaus gerettet werden können, diese Techniken? Ja, das wird nämlich interessant, wenn man das noch ausdehnt, nämlich im Sinne der Schriftsprache. Klammer auf, Buch etc. Nächste Frage, wann taucht die Schrift auf? Bitte? Habe ich jetzt nicht? Wann Schriftsprache auftaucht? Kann mir einer was... Ja, in der Antike taucht es schon fast wieder unter. Aber, oder die Antike taucht nur deshalb auf, weil es die Schriftsprache gibt. Also so könnte man das ja auch formulieren. Ja?
Ich glaube, dass Ziffern und Buchstaben ja dann aufgetaucht sind, nachdem die Menschen sesshaft geworden sind.
Erster Punkt, richtig. Wann wurden unsere Vorfahren sesshaft? Jetzt müssen ein paar, die früher in anderen Veranstaltungen schon mitgemacht haben, müssen sagen, ja, weiß ich. Okay, ne? Sogenannte neolithische Revolution oder Jungsteinzeitrevolution, 12.000 Jahre, 10.000 Jahre, 13.000 Jahre, da kann man sich streiten, ist auch nicht so wichtig. Okay, Sesshaftigkeit ist wichtig, ja?
Ja, ich würde auch sagen, also die ersten Belege für die Schriftlichkeit waren 8. Jahrhundert. Das hatten wir gestern in der Vorlesung gehabt.
Die waren wann?
Im 8. Jahrhundert.
In welchem Jahr 8. Jahrhundert?
Das war Latein. Also,
das ist aber schon stimmt ja nicht. Ja, Latein, also gab es schon ein bisschen länger, nicht erst im 8. Jahrhundert.
Ja, aber die Schriftlichkeit, die ersten Belege.
Nee, die ersten Belege, da muss ich Ihnen leider enttäuschend dagegen sagen. Bitte?
Statt auf der Folie vielleicht.
Welche Folie denn?
Genau, deutsche Schrift, das geht ja
allgemein. Also wann menschheitsgeschichtlich oder sagen wir es mal menschheitsgeschichtlich Schrift auftauchte. Da wurde schon das Neolithikum angesprochen, clever, 12.000 Jahre wurde auch schon gesagt, aber da konnten die Menschen noch nicht schreiben. Davon geht man aus, das ist eine Hypothese. Ja?
Ich habe nur Assoziation mit Kirche und Heilige
Ja, das sind schon Hochformen der Schriftlichkeit, die Kirche und das Heilige. Ja? Das sind ziemlich hohe Formen der Schriftlichkeit. Hm? Ja? Jetzt möchte ich mal ein bisschen Butter bei der Fische hier. Ja, weil ich, glaube ich, Ihnen schon mal gesagt habe, zumindest in dem... Ja, ungefähr. Okay, nein, das ist schon, aber man weiß es nicht so genau, insofern können wir uns rausreden. Ne? Also zwischen 8000 und 6000 entstehen dann offensichtlich die Fähigkeiten und auch der Bedarf, so etwas zu entwickeln wie Zeichen, mit denen ich Mengen dokumentiere oder Zusammenhänge. Ja, okay. Also nehmen wir, ne, insofern, die Schriftlichkeit ist, sagen wir mal, sind 5000 Jahre, sagen wir mal großzügig, ne, 5000 Jahre alt. Hm? Und das, was dann die Antike, wer hat von der Antike gesprochen jetzt eben? In einer, hatten Sie Antike? Was Sie dann Antike nennen? Griechen, klassisches griechisches System oder was meinen Sie damit?
Insgesamt das.
Iranisches, Hindu-Gebiet. Ägypten, okay. Ja. Aber das, was Sie dann ansprechen, ist schon eine Folge von bestimmter Schriftlichkeit, also eine Folge von bestimmter Darstellungsweisen, von Darstellungsvermögen, die in einer bestimmten Weise organisiert werden, mit Bedeutung belegt werden, exklusiv behandelt werden, hierarchisiert werden und so weiter. Und da kommen wir in eine ganz interessante Diskussion, welche Folgen unter anderem Schriftlichkeit hat. Die hat ja nicht nur die Folge, ach, wir sind ja jetzt alle so frei, ich schreibe jetzt meine Liebesbriefe und so weiter. Nee, das ist, Schrift ist schon eine ziemlich interessante Waffe. Immer noch. Sprache auch und das gesprochene Wort auch. Muss ich ja zugeben. Okay. Diese Längsschnittuntersuchung führt interessanterweise dann zu der Frage, ne, woher? Woher kommt das? Warum ist es entstanden? Wieso kann der Mensch das? Und so weiter. Das müssen Sie jetzt noch nicht alles wissen. Dafür bin ich ja da, so hier und da mal einen Hinweis aus der Bevölkerung zu geben, also wie das derzeit diskutiert wird und geforscht wird. Denn alles das, wovon ich hier spreche oder bislang gesprochen wurde, ist nur wissenschaftlich aus meiner Sicht weiter zu behandeln, wenn ich eine Antwort auf diese Frage geben kann, wieso können wir das? Wieso können wir Schriftzeichen erfinden? Wieso können wir Schriftzeichen oder Zeichen überhaupt verwenden? Wozu verwenden wir sie und so weiter? Das heißt, die Funktionalität und die Möglichkeiten müssen geklärt werden. Warum? Damit auch schon angesprochen. Warum machen wir das? Könnten Sie sich vorstellen, in einer, das ist jetzt spekulativ, aber das macht ja nichts. Ne? Davon können wir gleich wieder danach vergessen, also konjunktivisch zu denken, ist vielleicht manchmal ganz hilfreich. Könnten Sie sich vorstellen, in einer Welt zu leben ohne Fernsehen? Ja. Kollegen sagen, ja. Wer sagt noch ja? Ah, ein paar. Können Sie sich vorstellen, in einer Welt zu leben ohne Radio? Wer? Ja, schon ein paar mehr, interessant. Aber nur zwei, ist noch nicht signifikant. Ne? Können Sie sich vorstellen, in einer Welt zu leben ohne Buch? Seien Sie vorsichtig, Sie studieren, ne? Nein, aber ist egal. Können Sie sich vorstellen, also in einer Welt zu leben ohne Buch? Wer? Ach so.
Eine Welt ohne Buch ist darauf bezogen, dass das Buch niemals existiert hat in der Entstehung der
Menschheitsgeschichte. Nee, von jetzt an. Von jetzt an kein Buch mehr.
Man kann ja auch eine Umlagerung der Mediathek haben. Das ist von Büchern jetzt, zum Beispiel alle Universo, alle Informationen, die in Büchern stehen, die manchmal auf dem Computer existieren.
Ja. Ja, ist ja clever. Ist clever. Ist genauso clever wie Sie, ne? Ist richtig. Ja?
Ich meine, ich kann es mir vorstellen, ob ich das haben möchte.
Aha. Brauchen wir diese Formate? Also jetzt mal nicht mehr konjunktivisch formuliert, sondern real, realistisch, technologisch und so weiter, brauchen wir die Formate Radio, brauchen wir die Formate Fernsehen, brauchen wir die Formate Buch, um unsere Kultur zu beschreiben oder um die Fortentwicklung von soziotechnischen Systemen zu beschreiben.
Ja. Würde ich sagen, das brauche ich, ne, privat gerade nicht mehr, weil ich das Gleiche über eine App bekomme. Also, ja. Aber dann ist immer noch in meinem Smartphone das Format Radio irgendwie immer noch drin. Und dann ist die Definition, also dann ist es nicht ganz klar, wie die Frage gestellt ist für mich.
Ja, ja. Nein, ich meine schon das Gerät. Ich meine, das, also Format meine ich Gerät und Informationsträgersystem und Informationssendesystem, also dieses klassische Radio. Ne, und da, also in meinem, ich formuliere das ja nicht nur im Sinne von, ich frage Sie. Meine Meinung ist dazu eigentlich ziemlich schlicht. Es ist dem Menschen ziemlich egal, woher die Informationen kommen. Dem Gehirn ist es völlig egal, ob es real etwas sieht oder ob es eine Augmented Reality sieht oder ob es eine virtuelle Realität sieht und so weiter. Das ist völlig Schnuppe. Das Gehirn ist ein Allesfresser. Aber das, was es braucht, ist Information. Das, was es braucht, ist die Fähigkeit, also Differenzen zu transportieren und Differenzen zu erzeugen. Insofern ist es hochinteressant, also wenn man diese Längsschnittuntersuchungen nimmt, ja, und diese Aspekte erstmal nur aufgreift, also das ist ja nach hinten offen, das habe ich mir noch gar nicht weiter definiert, ne? Dass das alles damit zu tun hat, dass Menschen in einer bestimmten Weise Informationen erzeugen und in einer bestimmten Weise Informationen formatieren, speichern und weitergeben oder auch nicht weitergeben. Entweder gesendet weitergeben oder getragen, also beim Buch, ich muss das Buch transportieren, weitergeben, oder Informationen weitergeben über Geld und so weiter und so fort. Also es geht immer darum, dass hier, na, bleiben wir bei der Farbe, ist egal, ne, dass hier die Frage steht, was ist das? Und das ist die Frage nach Information. Die Antwort ist, das ist. Und die Antwort, das ist, führt genauso zur Information wie die Frage, was ist. Das heißt, ich habe immer mit Informationen zu tun. Das ist nicht neu, das ist nicht durch die Digitalisierung entstanden, das ist nicht durch Kybernetik entstanden, das ist nicht durch den bösen Kapitalismus entstanden, sondern das ist ein Teil der Menschheitsgeschichte. Und wir könnten noch weitergehen, und da komme ich auf den vierten Teil, den vierten Bereich, das ist Teil des evolutionären Geschehens der Menschheit, das ist dann Teil 4, in das alles eingebettet ist. Und das ist eingebettet in Eden. Das heißt, wir leben nicht jenseits von Eden, das ist die These. Das müsste ich nur als Lehrender schnell übersetzen, was mit Eden gemeint ist. Das hat damit zu tun, dass es eine Diskussion gibt, die über die Termini Evo und Devo geführt werden. Evo heißt Evolution und Devo ist Development. Also Evolution heißt biologische Evolution und Entwicklung heißt vom Menschen gemachte, also die Biologie des Menschen macht ihre eigene Entwicklung. Das Evolution erzeugt so etwas wie Entwicklungsfähigkeit und wir bewegen uns in dieser Entwicklungsfähigkeit. Alle sind wir Entwicklungsprodukte. Jeder einzelne Gedanke, jeder einzelne Lebenszustand ist Teil von Entwicklung. Ob man das kulturelle Entwicklung nimmt, soziale, ökonomische, technologische, ästhetische, ist eigentlich ziemlich egal. Es sind alles Entwicklungsdetails. Und die Steigerung dieser Zuordnung ist Eden. Kann sich einer vorstellen, was das dann heißt? Was übersetzt? Die Abkürzung auflöst? Nein? Okay. Dann mache ich das. Das ist nochmal Evolution. Da schreiben wir mal lieber das E dazu. Ne? Development. E steht für Ecology. Und N steht für Network. Damit sind wir genau in der Situation, zu der ich kommen wollte, ungefähr zu dem Zeitpunkt auch, ne, dreiviertel Stunde, zu sagen, wenn wir kulturanthropologisch von Medien sprechen oder von kulturanthropologisch von Medialität, also von der menschlichen Fähigkeit, Informationen selber zu erzeugen, also absichtlich zu erzeugen, absichtlich zu speichern und auch zu transportieren und zu versenden. Wenn wir davon reden, reden wir davon, erstens, dass wir biologische Wesen sind. Da sagen Sie, das ist so klar. Ja, so klar ist das. Es ist eine ziemlich schwierige Angelegenheit, auch forschungserkenntnistheoretisch. Wir sind also evolutionäre Wesen, biologische Wesen, und als solche Wesen haben wir eine Gehirnstruktur, also eine sogenannte nervöse Ausstattung. Ne? Also manchmal Biologen sagen das dann so, nervöse Ausstattung, die uns dazu befähigt, das zu entwickeln, was wir entwickelt haben. Ich nenne das dann an einem bestimmten Stand die mediale Selbstbefähigung des Menschen. Das ist, befähigt uns, ist aber nicht evolutionär vorgesehen. Es gibt kein Hotspot in unserer Gene oder in unseren Genomen, das heißt Radio. Ne? Oder ein Hotspot, der heißt Dieselauto. Oder ein Hotspot, das heißt Küchenmesser. Gibt es nicht. Das wäre interessant, also wenn die Biologie das aufweisen könnte. Hier, ne? Hier, wir haben hier, dass dieses Treppchen, das führt dann dazu zu Messerblock. Ne? Und dann habe ich verschiedene Messer. Nein, Quatsch, finden Sie nicht. Komme ich aber auch nochmal gleich darauf zurück. Das erste ist Evolution. Die Biologie bleibt erhalten. Wir sind ja immer noch biologische Wesen. Wir sind immer noch in Physiologie gebunden. Wir existieren nur als physiologische Wesen, als biologische Wesen. Aber wir sind in der Lage, so etwas zu erzeugen wie Entwicklung, es zu beeinflussen. Warum das so ist, wie es so gekommen ist, da komme ich nächste Woche noch drauf zurück. Das hat auch mit dem Deckblatt zu tun, was ich gleich noch kurz erläutern will. Also wir erzeugen Entwicklung. Und das Interessante ist, dass wir, obwohl wir Entwicklung erzeugen, nicht wissen, was wir entwickelt erzeugen. Wir können sagen, ja, ich habe jetzt ein Messer erfunden, aber was ich mit dem Messer alles machen kann, habe ich vielleicht vorher gar nicht im Kopf. Das kann man ganz dramatisch hochziehen. Das ist in den 70er, 80er Jahren ist es also über die Diskussion von Atomenergie ganz hochgezogen worden, dass wir etwas benutzen, dass wir etwas erfunden haben und benutzen, dessen Konsequenzen wir nicht kennen. Außer, dass wir sagen können, ja, der Müll, der Dreck, der davon übrig bleibt, von der wunderbaren, sauberen Energie, ne, ist ein Müll, der eine Halbwertszeit von 168.000 Jahren hat. Dann ist aber nur die Hälfte der Gefährlichkeit weg. Ne? Also bis es den Menschen nicht mehr zerstört und auch nicht mehr andere Biologien bedroht, brauchen wir ungefähr 1 Million Jahre. Locker. Schaffen wir alle. Ne? Seit wann existiert der Homo sapiens, also unsere Art von Gattung und Art? 200.000 Jahre. Seit wann haben wir Schriftsysteme? Habe ich es eben schon gehabt. Schlappe 5.000 Jahre. Und dann wir schlauen Idioten, ne, wir produzieren, jetzt werde ich ein bisschen politisch, aber wir produzieren saubere Energie, die heißt, die nächste 1 Million Jahre sollten wir lieber die Finger davon lassen. Nur mit Greifarmen hantieren. Okay. Man kann das auch einfach machen. Niemand hat sich bei der Erfindung der Zeichensysteme und der Schriftsysteme, ne, vor, sagen wir, 5.000 Jahren, ne, darüber Gedanken gemacht, dass daraus Poesie entstehen konnte. Literatur. Also diese Differenzierung der menschlichen Darstellungsfähigkeit kommt sehr viel später. Nicht sehr viel später, aber 2.000 Jahre, 2.500 Jahre später und führt dann zu dem, was Sie Klassik genannt haben. Ne? Griechische Klassik und so weiter. Da wird nämlich zum ersten Mal, ich will noch mal ein bisschen bezahlen, Schriftreligion erzeugt, Schriftgeschichte erzeugt. Ne? Der alte Herodot war ein Analphabet, aber er hat dann jemanden dazu beauftragt, die Geschichte zu schreiben, also jemand, der schreiben konnte. Das ist jetzt locker 2300, 2400, 2500 Jahre her. Ja, dann kann man sagen, also da entstehen dann die Schriftkulturen, also die Schriftkulturen, nicht nur die Schriftfähigkeit und so weiter. Das sind aber alles Entwicklungen, die am Anfang gar nicht mitbedacht wurden. Das heißt, Entwicklung, ja, ich habe Evolution und ich habe Entwicklung. Und das, was wir betreiben, wenn Sie hier sich Notizen machen und also Ihren Kopf anstrengen und klug sind und so weiter, das, was Sie machen, ist Teil einer kulturellen Evolution, so wie das Michael Tomasello formuliert. Und diese kulturelle Evolution kann man auch mit Development, also mit Entwicklung übersetzen. Also Sie treiben mit diesen Lernvorgängen, Sie treiben mit Ihrem Studium, Sie treiben mit Ihren Entscheidungen, ganz bestimmte Dinge zu tun oder nicht, Entwicklung voran. Ohne zu wissen, dass Sie das tun. Ich glaube, da würden wir verrückt werden, wenn wir wüssten, welche Konsequenzen das alles haben könnte. Ne? Also im Sinne von 1000 Möglichkeiten, da lasse ich lieber die Finger davon. Ich koche heute keine Eier, ich weiß nicht, was damit passiert, mit dem harten Ei. Fällt dann aus dem 30. Stockwerk jemand auf den Kopf. Gut, wer wohnt von Ihnen im 30. Stockwerk? Aber, ne, wer weiß. Okay. Ökologie heißt dann, dass diese beiden Dimensionen, also Evolution und Entwicklung, also biologische Evolution und menschengemachte Entwicklung oder von Menschen beeinflusste Entwicklung, dass die zu Umwelten führt. Dass wir nicht lineare Prozesse haben, dass wir nicht sagen können, ich habe jetzt diesen Tisch erfunden und dieser Tisch ist nur dafür vorgesehen, in der Frankfurter Universität am wievielten, weiß ich wie viel heute haben, ist auch egal, 2017 im dritten Stock in diesem Raum H14 zu stehen. Quatsch. Ich kann alles Mögliche damit machen. Ich kann ihn aus dem Fenster werfen, ich kann ein Brennhaus raus, nein, brenne eigentlich nicht, klappt nicht so richtig. Ne? Ich kann alles Mögliche damit machen. Party drauf feiern und so weiter. Das heißt, ich habe eine Situation, in der ich nicht nur Entwicklung diskutieren muss, sondern muss die Entwicklung als, kommt wieder ein wissenschaftlicher Terminus, als nicht lineares System diskutieren. Das sind keine linearen Prozesse, mit denen wir zu tun haben, sondern wir haben es immer mit nicht linearen Prozessen zu tun. Manche sagen auch, das ist komplex. Sie werden hier und da schon mal das Wort verwendet haben, ne? Oder ne? Gibt es jemanden, der das noch nie gesagt hat? Oh, das ist komplex. Vielleicht nicht so in diesem Gestus. Das ist komplex, geht auch. Das ist komplex. Wer hat es schon mal verwendet? Ne? Nutzungsforschung hier. Also haben Sie schon alle, da gehe ich mal davon aus. Und haben Sie auch schon darüber nachgedacht, was das ist? Ja gut, das habe ich schon gesagt, nicht lineare Systeme, nicht lineare Prozesse, komplex. Also Sie können nicht vorhersagen, was alles damit geschehen kann und unter welchen Bedingungen etwas geschehen kann oder variiert wird. Das ist es, die Diskussion von Ökologie. Ökologie heißt letztendlich Verantwortung in einer ganz neuen Weise zu debattieren. Also so Risikoverantwortung zu übernehmen, Entwicklungsverantwortung zu übernehmen und so weiter. Und Netzwerk meint, also das ist im Sinne von also dieser Übersetzung, Netzwerk meint, dass diese Ökologie nicht diffus ist, also nicht ungeordnet, nicht strukturlos, sondern dass sie vernetzt ist. Und die Vernetzung heißt dann, dass nur bestimmte Informationen an bestimmte Zellen, nur bestimmte Informationen an bestimmte soziale Systeme oder Personen und so weiter gehen. Netzwerk heißt Hierarchie, Netzwerk heißt Abhängigkeit und so weiter. Wenn ich von Medien rede und hier jetzt auf den Kollegen verweise, der da gerade mit einem komplexen System aktueller Medientechnologie umgeht, okay, gesagt, das ist nicht das komplexeste System, das kann ja sein, das werde ich aufgenommen in meiner Kritik an, nein, lassen wir das mal zur Seite, ne? Dann sage ich ja, er repräsentiert, also diese Einheit, betrachten Sie doch mal ihn, betrachten Sie doch mal nur ihn mit der Technologie. Ne? Er, diese Einheit, repräsentiert einen bestimmten Entwicklungsstand unserer gesellschaftlich-technologisch erlaubten Anwendungsmöglichkeiten. Dazu kommt noch, dass ich noch akzeptieren muss, dass das ins Netz gestellt wird und muss noch definieren, wohin es ins Netz gestellt wird. Dafür muss ich einen Vertrag unterschreiben und so weiter. Das heißt, das ist strukturiert. Ich habe es immer mit strukturierten Umgebungen zu tun. Das fällt Ihnen leicht wahrscheinlich zu denken im Sinne von, ich gehe runter, gehe über die Straße, gehe nach rechts, gehe nach links, gehe Richtung U-Bahn, gehe die Treppe runter, die U-Bahn fährt rein und so weiter. Dann haben Sie strukturierte Abläufe, die für Sie Routinen sind, die für Sie erwartbar sind. Aber es gibt auch sehr viele solche Abhängigkeiten, die Ihnen gar nicht auffallen. Sie gehen über die Straße und irgendein Idiot kommt vorbei und bremst scharf, sagen wir es mal so. Und Sie haben Glück, der bremst scharf, schafft es auch, und der ganze Tag ist versaut, weil sie sich dermaßen erschrocken haben, dass sie erstmal Stunden brauchen, um runterzukommen und 5 Schnäpse oder 20 Streicheleinheiten, ich weiß es nicht. Sie brauchen auf jeden Fall Zeit, um da runterzukommen. Das meint Netzwerk. Netzwerk ist also nicht nur ein formaler Terminus, der Strukturen beschreibt, sondern in den Strukturen passiert ja was. Und das sind alles Ebenen, die voneinander abhängig sind. Was hat das mit Medien zu tun? Das lässt sich an verschiedenen Beispielen nochmal kurz aufgreifen. Ich greife mal die 40er Jahre des letzten Jahrhunderts raus, die für Ihr schnuckliges Smartphone ziemlich wichtig waren. Die Entwicklung von Computertechnologie beginnt, manche sagen, es ist Kriegsgeschichte, das ist ja auch Kriegsgeschichte, beginnt allerdings also wissenschaftlich unter der Voraussetzung, dass, haben Sie vielleicht schon mal gehört oder vielleicht auch nicht, macht dann ist das erste Mal, Macy-Konferenzen eingerufen wurden. Macy war eine Hotelkette. Es gibt es heute noch, Macy-Konferenzen. Wenn Sie das mal sehen und lesen, wissen Sie, was es ist, Macy-Konferenzen. Die Macy-Konferenzen hießen oder waren bestückt von, jetzt wird es interessant, Biologen, Soziologen, Physikern, Technikern, Chemikern, Medizinern, Politikern, wenig, ein, zwei, und so weiter. Waren alle Fachbereiche integriert, waren alle Fachbereiche eingeladen, die eine Antwort oder Vertreterinnen und Vertreter, die eine Antwort darauf geben konnten, wie wird bei euch in dem Fach Codierung diskutiert. Aus der ganzen Diskussion, also um Codierung, ist das entstanden, was wir heute Bits nennen. Shannon und Weaver, zwei Mathematiker, die haben dann 49, das dann also grundlegend in einem dicken Buch, aber die Diskussionen waren vorher schon entschieden, weil ja die Computertechnologie schon da war, wurde schon entschieden, dass es binäre Schaltungszustände sein müssen, also eindeutig unterscheidbare, kombinierbare Schaltungsunterschiede sein müssen, die für die Drehung der Sonnenblume mit der Sonnenbewegung, also letztendlich der Erdbewegung, verbindbar sind oder die verbindbar sind mit Gedankengängen oder verbindbar sind mit maschinellen Abläufen und so weiter und so fort. Führte dann dazu, dass dann, also das war eine Shannon Weaver, da komme ich später auch nochmal im Verlauf der Vorlesung darauf zurück, den Namen werde ich dann nochmal aufschreiben. Diese Argumentation von Shannon Weaver ist dann begleitet gewesen von einer Argumentation, letztendlich ein Streit um, wie nennt man das, was wir hier machen. Und dieser Streit ging dann darum, dass diese, man könnte schon mal sagen, dieses Eden, das ich hier angesprochen habe, heißt, es muss so etwas wie ein Prinzip der Selbststeuerung geben. Nicht der Selbstkontrolle, das kommt dann später, der Selbststeuerung. Also das heißt, die Blume steuert sich selbst, die Maschine steuert sich selbst, der Hund durch die Gegend läuft und Hunger hat und was sucht, der steuert sich selbst. Und diese Steuerung wurde dann, das ist eine wissenschaftliche Tradition, wurde dann mit einer toten Sprache belegt. Es gibt entweder die lateinische Variante oder die griechische Variante. In dem Fall haben sie dann die griechische Variante genommen und haben gesagt, ja, es gab da früher Feste in griechischen Inseln, in der Ägäis. Feste wurden gefeiert, wenn der Kybernetikon es geschafft hat, dass die Schiffe ohne Schaden in den Hafen gekommen sind. Und daher kommt Kybernetik. Kybernetik, Pilot oder Steuermann, da, sind dann so ein paar Diskussionen. Ne? Das, was die damals gemacht haben, war aus unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen, aus unterschiedlichen Lebensbereichen, Forschungsbereichen, Technologiebereichen, Menschen zusammenzuführen, die alle mit der einen Frage konfrontiert waren, wie kann ich ein lebendes System mit einem nicht belebten System so verbinden, dass die beiden in derselben Geschwindigkeit ticken. Das heißt, dass sie gesteuert werden. Das ist die Geburtsstunde oder der Geburts- oder Entstehungszusammenhang. Geburt ist ein bisschen zu pathetisch vielleicht formuliert. Ist der Entstehungszusammenhang von Kybernetik, haben Sie vielleicht schon mal gehört als Terminus. Der Entstehungszusammenhang von Daten und der Entstehungszusammenhang von Bits. Bytes kamen dann ein bisschen später. Die kamen irgendwie 53, 54 erst auf dem Markt, also größere, also längere Kombinationsketten, Programmierketten, also Ausdrücke. Daran können Sie sehen, dass es auch in der Entstehungsgeschichte, nicht nur in der Nutzungsgeschichte oder der Wirkungsgeschichte oder der Wirkungsrealität von Medien, nicht linear zuging oder geht, sondern es immer nicht linear ist. Es gibt dann keine Linearität, sondern ich habe es ständig mit nicht-linearen Prozessen zu tun. Und solche nicht-linearen Prozesse zu erforschen, ist etwas, was der Kulturanthropologie sozusagen, zumindest so wie ich sie verstehe, am Herzen liegt. Das Grundkonzept dann ist, verschiedene Aspekte von Welt zu berücksichtigen, nicht nur zu sagen, das ist Kultur, sondern fragen, warum es überhaupt dieses Format oder diese Formation von Kultur gibt und wie das entsteht, was wir als Kultur beschreiben. Das ist ja auch hochgradig zusammengesetzt. Das ist ein nicht lineares System. Soweit. Das, was ich machen werde, ist sicherlich den Ausgangspunkt zu nehmen hier bei Eden. Also ich stelle mich tief in Eden ein, nicht jenseits von Eden, ich bin diesseits von Eden, ne? Ich bin drin. Und das, was ich machen werde, ist dann auch innerhalb also dieser Bandbreite nicht mit Medientechnologie auseinanderzusetzen, mit Medienentwicklung auseinanderzusetzen, aber eben nicht nur mit Technologie, sondern mit, Sie haben es ja affektive, emotionale Dimensionen angesprochen, mit Kognitionsverläufen, also mit Wahrnehmungsverläufen, mit Fragen der Aufmerksamkeit, mit Fragen der Nutzungsbedingungen und so weiter. Das ist das, warum die Lehrveranstaltung Medien und Medialität heißt. Ne, Medialität ist ein komischer Begriff, ne, es ist vielleicht ungewohnt, macht aber nichts. Ne? Medien ist eigentlich auch ungewohnt, ne, aber für Sie ist es halt selbstverständlich, weil Sie das schon alle schon genutzt haben, ne, gehört haben. Aber Medialität meint die Fähigkeit des Menschen, die sich immer neu gestaltende Fähigkeit des Menschen, Abstraktionen zu entwickeln, Steuerungsmöglichkeiten, Kommunikationsmöglichkeiten, Darstellungsmöglichkeiten zu entwickeln unter der Voraussetzung der Formalisierung von Informationen. Könnten wir das nicht, gäbe es das alles nicht. Okay. Fragen dazu? Ich meine, ich finde es sehr schön, dass Sie zuhören, aber vielleicht gibt es auch Fragen zu. Ey, Alter, wie meinst du das? Gut. Ja?
Also würden Sie dann sagen, oder können wir sagen, dass genau diese Fähigkeit den Menschen von Tier unterscheidet? Komplexere mediale Systeme auszubilden?
Wovon unterscheidet?
Den Menschen von Tieren. Also,
sind Sie sicher, dass Sie kein Tier sind? Ich meine nicht, das meine ich nicht persönlich. Ich meine das jetzt gattungsgeschichtlich, meine ich das. Biologisch besteht der Unterschied darin, dass wir eine kleine minimale Ergänzung unseres Gehirns haben, die aus circa 3,5 DIN A4 Seiten Neuronengeklumpe besteht. Also, ne? Das ist das, was sich hier über dem Altgehirn ausgebreitet hat und was normalerweise Neokortex genannt wird. Dieser Neokortex ist ein System, ein neurophysiologisches System, das in der Lage ist, auf die Funktionen des, auf bestimmte, muss man so eingrenzen, auf bestimmte Funktionen des Gehirns zuzugreifen. Und diese bestimmten Funktionen des Gehirns sind Funktionen, die heißen Muster. Ne? Tierisch gibt es eine lange Beweisebene, dass Muster gebildet werden können. Muster entstehen, ich mache es jetzt mal ernsthaft aus auf Ihre Frage, ne? Muster entstehen unter der Voraussetzung, dass eine bestimmte Häufigkeit von, sind wir bei visuellen Eindrücken, taktilen, olfaktorischen Eindrücken und so weiter da sind. Also, habe ich gerochen. Ne? Und es riecht so wie Gefahr, weil das letzte Mal, als ich das gerochen habe, meine Mutter gefressen wurde. Ne? Ja, ganz einfach. Ne? Also, oh, natürlich, ne? Wie man es so schön sagen. Ne? Also Gefahr. Das, was mit Neokortex möglich ist, ist, dass ein innerhalb des Gehirns organisierter Eingriff oder Zugriff auf die Muster erfolgt. Man nennt das dann die Modellierungsfähigkeit des Gehirns. Und das macht uns als Tiere besonders.
Also dass wir sozusagen unsere Schemata analysieren können.
Ja, also schon sehr weitgehend. Also analysieren heißt, also ich muss das sagen als Struktur. Aber ich kann da zugreifen. Ja, genau. Ja. Sonst ließe sich das, was wir als Homo sapiens sapiens beschreiben, also ein sich bedenkendes Denken, oder das, was wir als Reflexion beschreiben, nicht thematisieren. Also ich kann auf bestimmte Erinnerungen zugreifen, das mache ich im Moment, ne, weil Sie mich ja gefragt haben. Ne, könnte ich das nicht, würde ich sozusagen mit attestierter Alzheimer-Entwicklung in das Tierische zurückgehen. Ich meine das sehr dramatisch, das ist ja eine Schwierigkeit. Und wenn man das so tun, als gäbe es das nicht als gesellschaftliches Problem. Also unter normalen Gesundheitsbedingungen und so weiter ist unser Gehirn in der Lage, auf Muster zuzugreifen, die interessanterweise von bestimmten Arealen des Gehirns zur Verfügung gestellt werden. Muss man dann wieder dazu sagen, neuere Forschung heißt seit 20 Jahren existierende Forschung, zeigen auf, dass das Gehirn durchaus auch ein paar so widerständige Bereiche aufweist. Ne? Dass also nicht alles, was das Gehirn machen kann, dem bewussten Bereich zur Verfügung gestellt wird. Das ist kompliziert.
Also ich finde, das ist eine gute Antwort auf meine Frage, aber irgendwie bin ich so naiv, wenn ich jetzt auf das schaue, was da an der Tafel steht, das auch als Unterschied zwischen Menschen und anderen Tieren.
Ja. Ja, aber in dem Moment, wenn Sie das akzeptieren, was ich gesagt habe, also der Übergang von der Musterbildung in die Modellbildung, ne, müsste man dann den nächsten Schritt gehen, dass die Modellierung ja nicht im Gehirn bleibt, sondern die Modellierung mit Gestaltungsfähigkeit verbunden ist.
Und dann
sind wir genau in dieser Situation. Das heißt, dass das, was wir gestalten, als eine neue Dimension von Umwelt zurückkommt und wir uns auf die Ergebnisse dieser Gestaltung einstellen müssen. Wir stellen uns darauf ein. Wir bleiben ja nicht auf dem Baum sitzen. Oder blieben nicht auf dem Baum sitzen. Wir stellen uns auf ganz bestimmte Veränderungen ein, die wir selber erzeugt haben. Hm? So bekommen Sie Fragen, wer von Ihnen lebt gerne in der Stadt? Hm? Kann ich Ihnen nur sagen, das ist schön, willkommen im Club, ich auch, aber ist genetisch nicht vorgesehen. Hm? Wer lebt von Ihnen gerne auf dem Land? Dieselbe Antwort. Schön für Sie, aber ist auch genetisch nicht vorgesehen. Sondern das sind Verhaltensabläufe, ne, die standardisiert sind, die konventionalisiert sind, die emotional, affektiv und so weiter beladen, vielleicht auch belasten. Also wir modellieren uns oder in einer anderen Tradition, in einer anderen Theorietradition, wir konstruieren das. Man kann das im Sinne des Sozialkonstruktivismus, das ist Habermas, im Sinne des radikalen Konstruktivismus, Maturana, Varela und Ernst von Glasersfeld, Heinz von Förster und so weiter nehmen. Das sind alles Diskussionen, die dann wichtig sind. Das sind ja nicht Zufälle, also die Fragen sind ja völlig richtig, die sich stellen. Und nur da gibt es dann unterschiedliche methodische Antworten, erkenntnistheoretische Antworten, aber die Probleme bleiben. Nämlich die, dass wir entwerfende Wesen sind. Ein französischer Soziologe und Anthropologe, Serge Moscovici, der hat das vor 35 Jahren in einem sehr schönen Buch dann dargestellt, dass wir erfindende Wesen sind. Wir sind nicht nur findende Wesen, das ist Jagen und Sammeln. Oh, habe ich gefunden. Tschüss. Nein, okay, das ist so sauer, das ist ein Aberchen. Würde ich das mitnehmen, dann würde ich gegen das Eigentumsrecht verstoßen und so weiter. Pädagogisch nicht wertvoll. Wir sind erfindende Wesen und wir können nur erfinden unter der Voraussetzung, dass wir modellieren können. Also dass wir die Modellierung als Gestaltung diskutieren für uns selber. Ich habe mir das so und so gedacht, dann mache ich eine Skizze. Ja, aber diese eine Ecke, ich weiß nicht, was das jetzt soll, erklär mir das doch mal bitte. Das heißt, ich bin in der Lage, Sie sind auch in der Lage, alle Anwesenden sind in der Lage, solche Modellierungen zu diskutieren. Dafür brauchen wir Sprache, dafür brauchen wir Darstellungsmöglichkeiten, dafür brauchen wir den Zugang auf unsere Muster, dazu brauchen wir die Modellierung. Alles das unterscheidet uns von den anderen Tieren. Hominiden gab es vorher auch schon, die gibt es immer noch, ein paar gibt es ja noch. Sozusagen die Kollegen, die evolutionären Kollegen, das gibt es nämlich nicht mehr so viel von. Weil irgendwelche Idioten meinen, die könnte man töten. Okay. Aber das ist eine hochinteressante Frage, wieso, man kann das anders fragen, wieso Biologie genau das zur Verfügung stellt. Also wieso evolutionäre Prozesse dazu geführt haben, dass wir eine neokortikale Ausstattung haben und Paläoanthropologen und Biologen haben aufgezeigt, dass das 200.000 Jahre alt ist. Also die genetischen Kodierungen, die dafür erforderlich sind, gab es vor dieser Zeitpunkt vor 200.000 Jahren nicht, in keinem Hominiden. Und dann in dem Zeitraum 220.000 bis 200.000 Jahren, das ist mal ein bisschen großzügig mit 10%, beginnt diese Veränderung des Gehirns. Und diese Veränderung des Gehirns, das sind wiederum bei der Situation von Ecology Networks, diese Veränderung des Gehirns wird dann als Entwicklung eines sogenannten Social Brain. Robin Dunbar, ein britischer Anthropologe, hat das also formuliert, diskutiert. Ein Social Brain heißt, dass unter den interaktiven Nutzungsbedingungen von Umwelt und von Erfindungen und so weiter genau das entsteht, was wir als Gehirn heute kennen. Dass es keine vorgehirnliche Information gegeben hat, wie im Sinne von, und irgendwann mal in ein paar Millionen Jahren wirst du ein Gehirn werden, ich verspreche es dir. Nee, das ist also mit der Interaktion, Relation, wie auch immer, Lebensrealität dieser Physiologie Mensch zu tun hat, dass diese Ausdifferenzierung des Gehirns möglich wurde. Das heißt, das Gehirn entwickelt sich mit den sozialen Praxen des Menschen. Und manche behaupten, das passiert immer noch. Eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Aber fragen Sie weiter. Ich kann nicht davon ausgehen, dass Sie das alles im Herzen bewegen. Weil sie es affektiv so toll finden? Nein. Keine Frage? Fraglos? Ja.
Sie haben eben was ganz Spannendes gesagt, dass das Gehirn bestimmte Dinge oder wie auch immer der Neokortex nicht zur Verfügung steht.
Ja.
Was ist das denn zum Beispiel?
Das wissen wir nicht. Wir wissen das nur, also es gibt, vielleicht haben wir schon mal gehört, Libet. Libet ist ein US-amerikanischer Experimentalpsychologe, der in Tests, eigentlich eher zufällig am Anfang, in Tests festgestellt hat, dass es unterschiedliche bioelektrische Zustände des Gehirns gibt. Also unser Gehirn ist ja so ein kleines Energienetzwerk. Ne? Jeder Gedanke, den ich denke und jeder Gedanke, den Sie denken, jedes Gefühl, das Sie haben, ist eine biochemische Reaktion und gleichzeitig eine bioelektrische. Die Biochemie, die kann man inzwischen auch messen, aber das, was er anfanglich gemessen hat, war Bioelektrik und hat gesagt, denkt doch bitte mal an das und das und das. Ne? Und dann wollte er eigentlich nur rauskriegen, wie lange es dauert, bis tatsächlich so ein Strom entsteht. Und das, was er festgestellt hat, ist dann, dass es also kein Zweistromland gibt, also dass es so zwei Ebenen von Elektrizität gibt. Also eine Ebene, die nicht im Neokortex angesiedelt ist, oder in bestimmten Bereichen, Zwischenbereichen Neokortex und Großhirn, ne? Und andere im Neokortex angesiedelt sind. Und man stellt fest, dass die miteinander zu tun haben, dass die reagieren aufeinander. Und wenn sie beiden Energiezustände aufeinander reagieren. Das war der Zufall. Und dann haben sie dann daraus eine systematische Untersuchung gemacht und verschiedene Begriffe, Bilder und so weiter als Tests den Probanden gegeben, also so, ne, in bestimmten Simulationssituationen, Vorführsituationen, und haben dann festgestellt, dass also bestimmte Begrifflichkeit, da sind wir bei den Emotionen wieder, emotional gekoppelt, ne, dass die entweder, das wird es interessant, 600 Millisekunden oder 1,5 Sekunden vorher schon entschieden sind in diesen Bereichen, die nicht dem Bewusstsein zur Verfügung gestellt werden, ne, als das, was im Bewusstsein nachher prozediert wird. Und das Interessante dabei ist, es ist halt eine Forschung, eine Laborforschung, und Laborforschungen werden dann global getestet, und inzwischen ist ganz klar, das hat recht. Ne, da kommt man nicht drum herum. Es gibt inzwischen Farbforschungen und Formforschungen, die aufzeigen, dass das Gehirn bis zu 2 Sekunden, also dieser unbewusste Teil oder vorbewusste Teil, da weiß man nicht, wie man das nennen soll, ne? Dass dieser vorbewusste, unbewusste Teil bis zu 2 Sekunden vor dem bewussten Aktiven entschieden hat, was dem Bewusstsein zur Verfügung gestellt wird. Warum, dass das gemacht wird, ne? Also welcher Homunculus da drin rumrennt, und sagt, nein, bitte nicht das und nicht das, wissen wir nicht, ne? Und nach welchen Regeln das funktioniert, wissen wir auch nicht. Das Problem, wir haben das mit Singer und also Singer Max-Planck-Institut und mit ein paar Strafprozessrechtlern und Strafrechtlern hier in Frankfurt diskutiert vor 10 Jahren circa, weil die Konsequenz ja durchaus dann sein kann, dass ich über rechtssoziologisch und rechtspolitisch überhaupt gar nicht mehr von Schuld ausgehen kann, weil das gesamte Schuldkonzept gebunden ist an die Verantwortlichkeit, also an die Selbstverantwortlichkeit, das heißt also den permanenten Zugriff auf alle Bewusstseinszustände. Ne? Ich weiß, ich habe Scheiße gebaut. Ey, Alter, dann bring mich in den Knast. Nee, nicht so. Ne? Sondern dass es eine Situation ist, ich kann das nicht mehr auf ein einzelnes Individuum beziehen. Die Folge, die dann da diskutiert wurde, an diesem einen Abend, das war heftig, ne? Und dann, die Argumentation, die uns zur Verfügung steht, ist dann, dass die Umgebungen, in denen der jeweilige aufgewachsen ist, also der Straffällige aufgewachsen ist, verantwortlich dafür sind, welche Art von Unterbewusstsein oder Vorbewusstsein er hat. Das heißt, die Strukturierung von Mustern und die Strukturierung von Zugangsmöglichkeiten zu den Mustern ist durch soziale Verhältnisse bedingt. Wäre die Konsequenz das, ne, da haben wir gesagt, da müssen wir die Finger von lassen, das geht gar nicht, das ist auch nicht weiter diskutiert worden. Wäre die Konsequenz das, müsste man Familien verurteilen. Das ist eine richtig schwierige Diskussion.
Das hat ja auch Auswirkungen auf die Diskussion, hat der Mensch einen freien Willen oder nicht?
Ja, hat es auch, klar. Und dann gab es dann einen psychoanalytischen Einwurf und sozialpsychologischen Einwurf und ethischen Einwurf und so weiter. Die Einwürfe waren alle berechtigt, aber trotzdem trafen die das Problem nicht. Ne? Ich habe dann, Entschuldigung.
Nach dem Namen von diesem Forscher?
Libet, L-I-B-E-T. Ne? Und dann noch Singer, das ist dann hier Max-Planck-Institut und seine Tochter auch, aber das sind verschiedene Bereiche, die da, also hauptsächlich sind das MPIs, die daran arbeiten. Das gehört nicht in die, interessanterweise nicht in die Nomenklatur der ordentlichen Universitäten. Warum? Keine Ahnung. Okay.
Dazu bezüglich im Recht und Gerechtigkeit und im das Gericht, wie das Gericht überhaupt bestraft. In Deutschland heißt es ja auch, dass es nicht darum geht, den Menschen zu bestrafen, sondern es wird. Also es heißt jedenfalls so, glaube ich, dass man versucht eben eher wieder etwas in Ordnung zu bringen, also ein Gänsefüßchen. Das heißt, wenn das Potenzial noch angegeben ist, dass die Person wieder etwas machen kann, dann ja, sie halt in Verwahrung zu bringen,
ja,
aber nicht im Grunde als Strafe, sondern im Grunde, um noch weitere Folgen zu verhindern, die Ordnung wieder.
Ja, aber das Interessante ist ja, wenn man sagt, es gab vorher ein Milieu nennt man das in sozialpädagogisch, ne? Vorher ein Milieu, oder es gab vorher ein Netzwerk, also die letzten, also EN, Ecology Network, ne? Das dazu geführt hat, dass der sich so und so verhält. Hm? Und der dann allerdings in den Knast kommt, ne? Und dann eventuell eine Milieuverstärkung stattfindet, ne? Dann kann ich die ganze Diskussion um Resozialisierung in die Tonne klopfen, weil es dann unter dieser Voraussetzung das nicht gibt. Ich will nur sagen, also wir haben eine hochinteressante nicht wissenschaftliche Struktur von Recht, die darauf fußt, dass es etwas gibt wie den freien Willen, die Selbstbestimmung, die Selbstverantwortung und die Selbstorganisation. Wobei keiner innerhalb dieser Systematik sagt, was das Selbst sein soll. Gut, das ist ein richtig nettes Problem. Und auf der Grundlage dieser Schriftformationen, kommen wir später auch nochmal darauf zurück, Marshall McLuhan hat das in einer hochinteressanten Weise vor 30 Jahren, 40 Jahren schon diskutiert. Unter der Voraussetzung dieser Schriftfassung ist es okay, ich gehe davon aus, dass jeder Mensch prinzipiell in der Lage ist, auf alle seine Handlungsweisen, die Gründe seiner Handlungsweisen, bewusst, absichtlich, zielführend, in der Souveränität zugreifen kann. Unter dieser Voraussetzung kann ich die Rechtsordnung, die wir haben, begründen. Und kann dann vielleicht noch ab und zu mal sagen, ja, ich muss soziale Bedingungen berücksichtigen. Und diese sozialen Bedingungen werden dann im Sinne von sozialarbeiterischer Zuarbeit, Begleitung von Resozialisierungsmaßnahmen und so weiter mit aufgenommen. Aber das Grundprinzip ist Individualität oder Subjektivität im Sinne der rationalen Konstruktion von Ich. Wenn das aber wissenschaftlich nicht aufrecht zu erhalten ist, was machen wir dann mit einer solchen Rechtsordnung? Also hat man das gedeckelt. Es ist wirklich beendet worden, weil man dafür keine Lösung hat. Aber okay, ich wollte eigentlich noch aufs Bildchen kommen, aber gut, ja. Kultursoziologie, also Kulturwissenschaften, Kultursoziologie, Mediensoziologie und so weiter in unterschiedlicher Weise.
Aber Psychologie, Neurowissenschaften, Biologie,
also eigentlich auch alles. Ja, es gibt, das ist eine interessante Frage, das ist ganz schwierig. Ich arbeite im Moment mit einer Kollegin zusammen am Senckenberg, hier Paläontologie und so weiter, und die sagt dann ja, das, was ihr in der Medienforschung macht, also im Sinne von Kognitionsforschung, Verhaltensforschung, Netzwerkforschung und so weiter, brauchen wir für die Biologie, weil die Biologie nichts anderes denkt als Biologie. Also von Gene aufwärts bis hin zur Physiologie und so weiter. Und wir müssen mit euch zusammen darüber diskutieren, wie der Körper sich entwickelt hat oder warum sich Körper in einer bestimmten Weise entwickelt hat in der letzten Zeit. Also die gehen da schon ran. Aber der Kernbereich oder die Kernbereiche sind Soziologie, Kulturwissenschaften, auch in unterschiedlicher Weise, Sprachwissenschaften, auch das in sehr unterschiedlicher Weise, Kulturanthropologie. Es gibt eine Kombination, also personalisierbar, auch eine Kombination zwischen Soziologie, Kulturanthropologie und Medienforschung. Das sind wenige, die sich mit Entwicklungsdimensionen befassen. Die meisten bewegen sich bei der Soziologie innerhalb des ersten Feldes. Also Mediennutzung, Medienwirkungsforschung.
Aber das wäre doch eigentlich ein total gutes Thema für die Psychologie. Oder? Also warum?
Sagen Sie aus der Psychologie. Ja.
Ja. Warum ist das so, dass dann ja Kooperationen gibt, weil das ja, ja
Ja, das setzt aber voraus, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Das setzt voraus, dass die Leitbegrifflichkeit der Fächer so ausgelegt ist, dass zum Beispiel bei der Psychologie grundsätzlich akzeptiert wird, dass apparative Strukturen für die Psyche wichtig sind. Ne? Apparative Strukturen heißt Medientechnologie oder Produktionstechnologie ist und so weiter. Wenn die das akzeptieren würden, wäre das okay. Ne? Das, was gemacht wird, ist noch ein bisschen Arbeitspsychologie, aber das bezieht sich auch wiederum auf Arbeitsprozesse, auf die Qualifikation, auf die Zeitordnung, auf die Pausenregelung, auf die Zigarettenpause, auf Mobbing und so weiter. Das sind alles auch wichtige Felder, das bestreite ich ja gar nicht, aber es geht nicht in die Richtung des Zulassens einer technologischen Umgebung, die sozusagen als Doppelgeschehen, als Doppelleben der Physiologie akzeptierbar ist. Und das ist auch innerhalb der Soziologie durchaus nicht einheitlich. Also ich bin habilitierter Soziologe, ne, und habe ein zweisames, ein dreisames Leben geführt, längere Zeit, 10 Jahre, 12 Jahre, weil ich habilitiert habe über mediale Interaktion. Das ging innerhalb der Soziologie überhaupt gar nicht, weil Interaktion definitiv nur konzipiert war als zwischen Menschen stattfindend und wenn überhaupt nur noch symbolisch organisiert, aber technologisch nicht. Technologie war sozusagen das Fremde, das Feindliche des Menschen. Gehen Sie rüber, ich kann Ihnen die Leute alle nennen, mit denen ich mich gestritten habe. Darüber? Ja doch, darüber. Und das sind paradigmatische Welten, also Wissenschaftsmuster, Wissenschaftsmodellwelten, die dann clashen, die dann nicht zusammenpassen. Und da müsste ich jetzt über meine Biografie erzählen. Ich war längere Zeit Vorsitzender der Sektion Medien- und Kommunikationssoziologie in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie und habe irgendwann mal gesagt, Mitte der 2000er, 2006, habe ich gesagt, mache ich nicht mehr. Ne? Weil also diese permanenten Auseinandersetzungen zwischen, ach, wir müssen uns um den Menschen kümmern, ne? Und sagen, du kümmerst dich ja nicht um den Menschen, du kümmerst dich ja nur um Technologie. Und ich gesagt habe, wenn ich mich um Technologie kümmere, kümmere ich mich um die Entwicklungsbedingungen der Menschheit und des Menschen. Ne? Ja, das hat lange gedauert. Das hat bis vor 3 Jahren gedauert, dass ich dann eingeladen wurde, gefragt wurde, kannst du uns mal erzählen, wie das jetzt ist? Welch absurd. Und das hat dann nur bestätigt, dass die Veränderung einer paradigmatischen Ordnung ungefähr 10 bis 15 Jahre dauert. Da gibt es also Standardforschungen zu. Go your way. Hauen Sie die Finger auf die Finger und sagen, hier, ihr Psychos, warum macht ihr nicht Medien? Das wird vielleicht im Laufe der Vorlesung ein bisschen deutlicher werden, weil ich ein paar Konflikte ja darstellen werde. Also die haben diese 4 Bereiche, die auf dem Zettelchen sind, sind ja Bereiche, die existieren, aber die haben miteinander nichts zu tun. Die haben nichts miteinander nichts zu tun, weil die gar nicht zusammenpassen, sondern die passen deshalb nicht zusammen, weil es begriffliche Ordnungssysteme gibt, die etwas zulassen und andere, die etwas nicht zulassen. Ich finde das toll. Wenn Sie dieses Engagement bis zur Promotion durchhalten und weiter, finde ich das super. Nein, ich meine das ernst. Ne? Also es geht ja, das, was ich Ihnen auch unter anderem mit vermitteln möchte, also mit Nichtlinearität, heißt, es gibt keine Endgültigkeit innerhalb der wissenschaftlichen Erkenntnis. Ne? Bei anderen Bereichen genauso. Ne? Und dieses Nicht-Endgültige heißt, ich muss ständig versuchen, wissenschaftlich die Wirklichkeit oder die Realität zu treffen, von der ich behaupte, dass ich ihre Empirie liefere. Ständig muss ich da gucken, also wie ich meine Begriffe verändere. Wir haben wir haben 30 Jahre innerhalb der Soziologie darüber gestritten, dass der Handlungsbegriff nicht mehr funktioniert. 30 Jahre, ne, 3 Jahrzehnte, ne, mehrere Generationen von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sind da richtig verschleudert worden. Ne. Seit 10 Jahren ist einigermaßen klar, dass man über Praktiken, entweder Praxis oder Praktiken reden muss, weil es zusammengesetzte Probleme, Problemfelder sind. Dass ich nicht mehr sagen kann, das ist das souverän handelnde Subjekt. Geht nicht mehr. ist Quatsch. Also in dem Moment, wo Sie am Tisch sitzen, kann ich Ihnen sagen, Sie sind ein souverän handelndes Subjekt, das können Sie immer noch glauben, aber der Tisch schreibt Ihnen vor, wie Sie sich zu setzen haben. Sehr souverän. Ja, und das, da kommen wir auf systemische Probleme, also das, wir müssen sie als System, systemisch verstehen, da gibt es auch in der Psychologie systemische Ansätze und so weiter, aber die gehen immer noch von so etwas wie Subjektideal aus. Aber weiter diskutieren, wir haben noch Zeit, also jetzt nicht heute, aber ja.
Ich habe noch eine formelle Frage, wegen auf den Blättern, die Sie uns gegeben haben, stehen ja auch die Sitzungstermine und da steht auch Lektüre. Ich wollte fragen, ob die Lektüre hochgeladen wird.
Ja, dafür haben wir doch die Liste, hoffentlich. Liste? Liste da hinten, okay. Okay, dann fange ich nächste Woche mit dem Bildchen an. Das ist, okay, ich fange an nächste Woche. Machen Sie gut, bis dann, tschüss.